Ich möchte vorerst euch hier im Chor ganz, ganz innig und herzlich danken für die Teufellieder. Das war eine ganz, ganz feine Einstimmung als Unterbau von dem, was ich euch eigentlich jetzt als einige Gedanken weitergeben möchte. Auch die Lesungen ist für mich da drinnen schon eigentlich alles gesagt. Ganz, ganz wunderbar. Herzlichen Dank. Ich habe mir ein paar Themen vorgenommen. Das erste war Gericht und Neuanfang. Das zweite, der Weg von Jesus auf dem Weg in diesen 3 Jahren auf der Erde, auf dem Weg nach Golgatha. Das dritte, was ist Sünde? Das vierte, warum hat Jesus am Kreuz müssen sterben? Und dann ein paar Schlussgedanken mit einer Schlussfolgerung und vielleicht auch eine Herausforderung für uns. Ich möchte noch darauf hinweisen, ich habe Bibelzitate habe ich ausgedruckt und die lege hinten auf, wenn jemand die möchte beziehen. Zum ersten Thema, das vielleicht jetzt einfach ein paar einleitende Gedanken noch. Zwischen dem Schöpfungstag von dem Planet Erde vor rund 4.000 bis 5.000 Jahren, zwischen dem Schöpfungstag und der Wiederkunft von Jesus am Ende der Geschichte, ist das Geschehen am Kreuz der Höhepunkt, der Mittelpunkt, das ganz Zentrale in der Heilsgeschichte von Gott und damit auch in der Weltgeschichte. Da bin ich zutiefst überzeugt. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt auch von unserem Glauben. Es ist der tiefe Inhalt, wir haben es schon gesagt, vom Evangelium, von der Vergebung, von der Versöhnung mit dem Herrn. Das Kreuz ist das göttliche Gericht, weil der Fürst von dieser Welt ist rausgestoßen worden. Er hat verspielt. Lebt zwar noch, das haben wir heute Morgen auch bewegt, lebt noch ein Todes im Todeskampf inne. Aber in dieser Welt sah es ganz anders aus, wenn der Fürst noch uneingeschränkt könnte wirken. Der Geist Gottes haltet das noch so lange zurück bis zur Entrückung. Das Thema Gericht und Neuanfang. Ein kurzer Rückblick in die Heilsgeschichte von Gott. Vor mehr als rund 2000 Jahren vor Christus hat Gott ein unwahrscheinliches Gericht über die Welt gebracht. Sintflut hat Erde und Menschen vernichtet, bis auf 8 Personen, Noah und seine Familie. Aber er hat dann eine gewaltige Verheißung im Noah, seiner Familie und damit allen nachfolgenden Menschen, eine gewaltige Verheißung da und hat gesagt, oder hat sich auch verbürgt, dafür mit einem Bund. Er ist mit ihnen einen Bund eingegangen. Und wenn Gott einen Bund eingeht, wird er nie brechen. Das ist ewig gültige Wahrheit. Das Erstaunliche ist, dass er diesen Bund eingegangen ist, obwohl, und das steht im Wort Gottes, obwohl Gott gleichzeitig beklagt hat, dass das Trachten vom Mensch, das Trachten und Sinnen vom Mensch böse ist. Und trotzdem hat er einen Bund mit ihnen, eingegangen. Solange die Erde steht, ihr kennt die gewaltige Aussage, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was für eine gewaltige Zusage. Dafür hat er ja den Bogen in den Himmel gesetzt, in die Wolken. Das wunderbare Zeichen von seiner Gnade, das wir noch heute sehen dürfen. Und wenn wir das sehen, das beugt uns, dass Gott in seiner Gnade das so aufgeschoben hat. Wenn Gott nicht das Gericht würde ich aufschieben, und zwar meine ich jetzt globale, universale Gericht, dann hätte die Menschheit nicht weiter bestehen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Allerdings hat es in der Zeit der Geschichte von der Heilsgeschichte her und von der Geschichte immer wieder Gerichtshandlungen gehabt, wo Gott eingegriffen hat, wenn wir als Volk Israel denken, aber auch weiter. Gott hat dann eingegriffen, wenn Gottlosigkeit und das Böse vom Mensch Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit überhand genommen hat. Hat er eingegriffen mit temporären Gerichtshandlungen, politisch, wirtschaftlich, was immer. Und da sind wir natürlich Zeugen von heute. Ganz besonders auch jetzt, der schreckliche Krieg in der Ukraine oder der Erdbeben, einfach die riesige Not. Und das sind Handlungen, Gerichtshandlungen von Gott. Es ist heute auch schon angesprochen worden, wir müssen uns bewusst machen, dass Gott der souveräne Gott von der Geschichte ist. Er hat alles im Griff. Alles, alles. Er hat auch die Gerichte können aufschieben. Warum? Bis auf Golgatha. Weil Gott bereits schon das in Aussicht gestellt hat, dass er dort selber als Richter wird, das Gericht über sich, über Jesus müssen ergehen lassen. Die einzige Chance für die Menschheit zu retten. Der Aufschub hat mit Gnade, mit Liebe, mit Barmherzigkeit zu tun. Dann ein paar Gedanken, die mich persönlich sehr bewegen. Der Weg von Jesus, die 3 Jahre, bis ans Kreuz. Das hat angefangen, ihr kennt all die Geschichten, ich tue es nur ganz kurz probieren zu wiederholen oder aufzuzeigen. Es hat angefangen mit der Bedrohung, Ermordung vom Jesuskind durch Herodes. Kaum war er auf dieser Erde, auf diesem Planet. Kaum ist er oben abgekommen, aus der Ewigkeit, ist er auf den Tod gefördert gewesen. Sie mussten fliehen nach Ägypten. Der Punkt. Ein weiterer, der mich, ehrlich gesagt, jetzt in der Vorbereitung beelendet hat, wisst ihr was, die Versuchung von Jesus. 40 Tage in dieser gebirgigen Wüste, wo er gelitten hat, Hunger und Durst, und er, der Sohn Gottes, der in Ewigkeit mit dem Vater zusammen war, der Sohn Gottes, der der Schöpfer ist von Himmel und Erde, muss dem Widersacher 40 Tage lang begegnen. Was für eine Demütigung. Dass Gott ihm das zugemutet hat. Und es ist Gott selber. Das heisst, der Geist hat ihn geführt in die Wüste. Man hat immer das Gefühl, ja, das spielt etwas anderes. Aber Gott ist der souveräne Gott. Er hat alles im Griff. Er ist der Regent von dieser Welt. Aber ich finde es verrückt, die Erniedrigung, die Demütigung, die Gott seinem geliebten Sohn zugemutet hat. Dann ist es weitergegangen, wir kennen all die Geschichten, es ist tragisch, es ist traurig. Ablehnung, Hass, Verspottung, Todesbedrohungen durch Menschen, damals in Palästina. Pharisäer haben ihn wollen steinigen, mal haben sie ihn über einen Fels abstürzen. Man muss sich das mal vorstellen. Der Sohn Gottes, der Schöpfer von Himmel und Erde, hat sie über eine Felswelle in den Tod hineinstürzen. Oder der Teufel, der auf dem See ihn hat wollen umbrechen, im Sturm. Wo er dann nach über das Galiläische Meer hinein ist. Wo er auch wieder so bedroht war, beinahe wäre das Schiff untergegangen. Es ist klar, dass Gott die Hand drüber hatte. Und dann, das finde ich ganz traurig, auf dem Weg nach dem Kreuz, nach Jerusalem, hat er gesagt, jetzt ist meine Seele erschüttert. Es lässt tief blicken, die Not, die er da hatte. Meine Seele erschüttert, der, der alles kann, wo alle Weisheit ihm verborgen ist, enthalten ist, Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist zu tiefst erschüttert. Und dann sagt er, und was soll ich dazu sagen? Vater, rett mich aus dieser Stunde als Frage. Aber darum bin ich in diese Stunde gekommen. Darum. Wie schnell hat er seinen Erlösungsauftrag gesehen und für den Vater im Gehorsam das Verrückte akzeptieren. Und dann, das haben wir auch gehört in der Lesung, das finde ich auch ganz speziell, im Garten Gethsemane heisst es, dass er in Todesangst, er, der gesagt hat, er hat zwar in der Welt Angst, aber dürfen getrost, ich habe die Welt überwunden. Und er, der Sohn Gottes, der alle Möglichkeiten hat, ist in Todesangst drin. Realisieren wir etwas von dieser Not, die Jesus durchgemacht hat, wegen dem Find, und ich komme dann noch natürlich wegen uns. Schweiß sind Schweiß ist wie Blutstropfen abgefallen. Und ich habe von einem Mediziner gehört, dass das Anzeichen sind vom Namen der Tod. Der muss unsäglich gelitten haben im Garten Gethsemane. Unsäglich. Wir haben ja das gelesen. Und seine Freunde waren nicht einmal bei ihm, haben ihn lieb verloren. Auch später haben sie ihn verloren, haben ihn verraten. Was für eine tiefe Not für unseren Herr. Wieso hat Jesus auf die Erde kommen? Zur Erlösung von unserer Schuld, von unserer Sünde gegenüber Gott. Jetzt ein Thema, vielleicht ein bisschen schwierig, Sünde. Was ist denn eigentlich Sünde? Und ich werde da vorausschicken, was ich jetzt an Themen oder Beispielen aus der Bibel herausgenommen habe, die sprechen zuallererst für mich, das muss ich ganz deutlich festhalten. Es ist nicht einfach ein Ja-Predigen, sondern bevor wir ans Kreuz schauen, haben wir uns eben die Frage stellen. Weshalb hat es das göttliche Gericht gebraucht? Wieso hat es das schreckliche Gericht von Jesus am Kreuz gebraucht? Wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde. Was überhaupt ist denn eigentlich Sünde? Es gibt natürlich ganz verschiedene Beschreibungen oder Erklärungen. Vorerst vielleicht einfach mal ganz ein paar allgemeine Aussagen aus dem Wort Gottes. Oder noch ein bisschen umfassender gesagt, Sünde ist Feindschaft gegen Gott, ist Rebellion gegen Gott, gegen Heilig Gott. Ein Verstoß, eine Auflehnung gegen Gottes Willen, gegen seine Gebote. Gegen seine Gebote Auflehnung. Nicht beachten, nicht befolgen. Das ist Schuld, das ist Schuld, das ist Sünde. Eine Missachtung von der Souveränität von Gott. Das ist heute auch schon mal angetönt. Die Souveränität von Gott. Das finde ich ganz, ganz einen wichtigen Punkt. Wir kleinen Menschen akzeptieren wir, respektieren wir die Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, die Liebe, die Gnade von Gott, seine Möglichkeiten. Oder setzen wir uns immer noch ein bisschen zu hoch hin? Das muss ich für mich nehmen. Traurig, weil es sein wie Gott ist, die Urschuld, die wir seit Adam und Eva haben. Weil er uns erheben über Gott. Und nicht seinen Willen vorbehaltlos akzeptieren. Und nicht nur akzeptieren, sondern ihm befolgen. Der Paulus hat im Römerbrief gesagt, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist krass, he? Alles, was nicht im Vertrauen zu Gott, im Glauben geschieht, ist Sünde. Es leuchtet irgendwo noch ein, und doch ist es eine krasse Aussage. Der Jakobus hat gesagt, wenn ihr wisst, etwas Gutes zu tun und tun es nicht, das ist Sünde. Es geht weit. He? Es geht weit, was der Herr uns sagt. Und dann ist ja Jesus gefragt worden, was ist denn das Höchste, das entscheidende Gebot? Was ist dir am wichtigsten? Und dann hat er gesagt, ihr kennt all diese Aussagen. Du sollst deinen Herr, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Und den Nächsten wie dich selber. Und dann sagt Jesus, in diesen zwei Geboten, es sind nicht drei Gebote, es sind nur zwei Gebote, dass Gott, die Liebe gegenüber Gott und die Liebe gegenüber den Mitmenschen. Und das andere ist, Liebe wie wir uns selber, das ist nur ein Maßstab eigentlich, wie wir sollen, die Liebe üben. Und dann sagt er, denen beide Gebot, Gott von ganzem Herzen lieben und der Nächste, da hängen das ganze Gesetz und alle Propheten drin. Das ist alles Entscheidende. Das ganze Evangelium ist die ganze Botschaft vom Herrn. Und dann, das finde ich ganz etwas Spezielles, hat Jesus denn das, was das heisst, Gott lieben? Das ist ja vielleicht die ganz grosse Frage. Ich glaube, es ist uns alle klar, dass das nicht nur mit Gefühl zu tun hat, sondern der Johannes hat das ganz eindrücklich beschrieben. Und er sagt, Jesus sagt das von sich selber, wer meine Gebote haltet, sie tut, der ist, wo mich lieb hat. Spüren wir da eine Herausforderung? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist ja dann die gewaltige Verheißung zu uns haben. Das ist ja nicht ein Krampf, nicht ein Morgs, sondern dann kommt der Herr mit seinem Vater und nimmt Wohnung in unseren Herzen. Wenn das Liebesverhältnis die Beziehung anfängt zu spielen, hey, was für ein Vorrecht dürfen in dieser Beziehung leben? Die 10 Gebote, viele haben das Gefühl, die gelten nicht mehr im Neuen Testament. Sie gelten sehr wohl, noch stärker als im Alten Testament. Jesus hat ja gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz, das mosaische Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und häufig geht es noch viel weiter, als was, ist viel subtiler, viel konkreter, als das, was im Alten Gebot drin steht. Ich greife ein Gebot raus. Hebe dich am Stuhl, soll ich nicht stellen. Du sollst nicht stehlen. Ich gehe mal davon aus, dass kein Mensch in dem Saal innen irgendjemandem etwas entwendet hat. Aber haben wir vielleicht dem Gott, unserem Herr, etwas vorenthalten? Haben wir ihm Zeit gestohlen? Das ist eine bange Frage. Kaufe Zeit aus, es ist böse Zeit. Ist der Auftrag eins. Wie viel unnütze Zeit verbrauchen wir? Einfach eine Frage. Eins. Und das Zweite ist, haben wir vielleicht ab und zu oder häufig oder Gott dir geraubt, seine Ehre? Der Hiob ist also ein riesiges Vorbild, dass er sozusagen die Rebellion von Satan, vom Widersacher, der Find, wo Gott hasst, ihn zu widerlegen, sagen, nein, ich stehe auf die Seite vom Herrn. Ich will ihn ehren. Das ist eine grosse Herausforderung. Ich mag mich erinnern, Kathi, dass der Max das einmal predigt hat. Das ist unser würdevoller Auftrag, die Rebellion von Satan zu widerlegen. In dem, dass wir das tun, was der sagt. In dem, dass wir von der Liebe ausgehend eben aktiv werden. Sünde ist in dieser Welt, nicht verschrecken, die Sünde in dieser Welt ist die grösste Krankheit, die es gibt. Die ist so gross und so bitter und so schrecklich, dass Jesus das Leben gekostet hat. Das ist die grösste Krankheit. Ich habe diese Woche etwas Wunderbares erlebt, dass ich ganz fest den Eindruck hatte, dass der Heilungsprozess von meinem Knie, das ist jetzt die 16. Woche, wo ich Schmerzen hatte, wie wenn Gott jetzt ein Stück Heilungsprozess eingeleitet hat. Noch damit will ich sagen, ich bin riesig dankbar. Und ich glaube, der Dieter und Elisabeth und viele andere können dort einstimmen. Es ist wunderbar. Der Herr ist so gnädig und so lieb zu seinen Kindern, dass er uns auch hilft in unseren körperlichen Nöten. Aber wisst ihr was mich so bewegt? Die Krankheit von der Sünde hat Ewigkeitsdimension. Und unsere körperliche Krankheit ist begrenzt auf die paar Jahre auf der Welt. Warum hat Jesus müssen sterben am Kreuz? Wir haben es natürlich im letzten Gottesdienst, im Abendmahl Gottesdienst, ganz, ganz tief gehört. Vor allem auch vom Ralf Rieniger, kommen wir dann da noch drauf. Die Sünde ist für einen heilig allgerechten Gott so ein Skandal, dass es seinen heiligen Zorn hervorgerufen hat. Sünde ist ein Skandal. Es ist nicht easy. Ich komme dann noch drauf. Es gibt schon einen Ausweg, es gibt eine Lösung. Aber Sünde ist etwas, wo Gottes Liebe so tief verletzt. Und er ist verletzt worden auf eine schreckliche Art am Kreuz, wegen dieser Sünde. Der Römerbrief, Paulus, hat auch ganz eine tiefe Aussage gemacht. In diesem Zusammenhang. Er hat gesagt, die Rache ist mein, also da redet Gott. Ich will vergelten, spricht der Herr. Ein furchtbares Wort. Furchtbares Wort. Ich will vergelten, sagt der heilige Gott. Und jetzt zitiere ich etwas von Dietrich Bonhoeffer, der das einmal ganz tief auf den Punkt bringt. Der heilige Gott will und muss Rache üben über das Böse. Aber Wunder über Wunder, Gott hat schon Rache geübt. Wunder über Wunder, Gott hat schon Rache geübt. In unbegreiflicher Weise. Nicht an dir und nicht an mir, sondern Rache an sich selber. Das ist unser Gott, unser heiliger Gott. Rache an sich selber, an seinem geliebten Sohn. So hat Bonhoeffer das umschrieben. Sünde ist gravierend. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das wissen wir. Das ist nicht easy. Oder? Ewiger Tod. Wenn wir das nicht mit Gott in der Versöhnung von Jesus dürfen regeln. Eine ganz traurige Geschichte, und da möchte ich eben noch mal schnell das aufnehmen, was der Rolf Liniger im Abendmahl gesagt hat, wo ich ganz, ganz, wo mir tief eingefahren ist. Weil Jesus mit der Sünde, mit unserer Schuld, und zwar von der ganzen Menschheitsgeschichte, eh und je und heute, in der Gegenwart und in der Zukunft, mit dieser Sünde ist er belastet worden. Und weil Gott heilig ist, hätte er müssen wegschauen. Er hätte nicht können anschauen. Mit seinen reinen, heiligen Augen kann er nicht Sünde anschauen. Er muss wegschauen. Und das ist für mich natürlich etwas vom Traurigsten, was im Herrn passiert ist. Er, der in Ewigkeit mit seinem Vater in einer herzlichen, liebevollen Beziehung in alle Ewigkeit zusammengelebt hat. Und Gott, der ihm das Zeugnis gegeben hat, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und jetzt, wegen deiner und meiner Schuld, hat Gott mir so wegschauen. Vielleicht war das grösste Leiden von Jesus. Natürlich neben der körperlichen Qual, aber seelische Qualen können ebenso gross oder grösser sein. Begreifen wir, dass, wenn das göttliche Urteil uns getroffen hat, hätten wir null Chance. Null. Wir wären total verloren auf Zeit und Ewigkeit. Aber das Urteil ist an Jesus vollzogen worden, an unserer Stelle. Ich lese noch eine Aussage von Paulus im Römerbrief. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden, vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Das steht im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Denn wenn wir mit Gott versöhnt werden, sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, ja, so wie der Satz geht noch weiter. Der Tausch, Jesus an unserer Stelle, Jesus hat den Zorn von Gott getragen. Es ist nicht richtig, wie wir meinen, es ist nur ein Liebender, ein Nachlässiger, ein Gott, der über alles wegschaut. Er hat Zorn gegenüber der Sünde. Die trägt er nicht, weil er heilig ist. Auf den Punkt gebracht, zusammenfassend, wieso hat Jesus ans Kreuz müssen gehen? Am Kreuz zeigt Jesus oder Gott den Höhepunkt von seiner Liebe. Höhepunkt von der göttlichen Liebe am Kreuz offenbar worden. Grösse und Schuld und Grösse von seiner Liebe. Beides gehört zusammen. Wir wissen, jetzt kommt sicher ein, denke ich, ein fantastischer Ausblick, den wir haben dürfen. Wir wissen, dass wir immer wieder schuldig werden gegenüber dem Heiligen Gott. Ich denke tagtäglich, wenn wir das Revue passieren lassen, was wir gesagt haben, was eigentlich Sünde ist, dann müssen wir sagen, jeden Tag läuft irgendetwas, vielleicht nicht ganz so, wie dem Herr das gefällt. Und jetzt, was für einen unermesslichen Trost, dass wir einen göttlichen Hohepriester haben, der für uns einsteht vor dem Heiligen Gott, wenn wir um Vergebung bitten. Vergebung ist ein ganz grosses Thema. Es hat am Kreuz angefangen, es geht weiter, wenn wir um Vergebung bitten. Und das haben wir Tag für Tag nötig. Denke das Gebet, unser Vater im Himmel. Und das ist entscheidend. Jesus ist ja nicht nur für unsere vergangenen Sünden gestorben und mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt ist erledigt. Jesus ist auch für unsere aktuelle Schuld von heute und, was mich überwältigt, für alles, was wir noch in der Zukunft an Lieblosigkeit Gott gegenüber tun. Für das ist er auch gestorben. Und darum dürfen wir, und das finde ich ein gewaltiges Vorrecht, dürfen wir wissen, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit uns. Er hat alle Erniedrigungen, alle Nöte in dieser Welt müssen durchmachen, damit er Mitleid mit uns haben kann. Was vielleicht noch mal ganz schnell zurück, was mich enorm beschäftigt, ist auch schon der Weg von Jesus bis ans Kreuz als Lamm Gottes, wo wie zur Schlachtbank geführt wird. Und wie wir gesagt haben, schon von Anfang an, Jesus hat eine Erniedrigung an der anderen erlebt. Eine Demütigung an der anderen. Und er weiß um unsere Nöte. Also das wollte ich jetzt nur noch einmal ergänzen. Das ist etwas, was mich enorm beschäftigt. Dass der Herr, der sündlose Herr, die Demütigungen von uns Menschen und vom Wind hat müssen erleben. 3 Jahre lang. Ein paar Schlussgedanken. Wie kann das sein, dass Gott uns alle, jeden Einzelnen, bedingungslos liebt? Es gibt so ein wunderbares Bild, das mich persönlich sehr beeindruckt hat. Wenn wir in die liebevollen Augen von Jesus schauen, wir stehen gedanklich vor ihm, schauen in seine liebevollen Augen, dann hebt er seine Hand und zeigt uns Narben. Versteht ihr, was das könnte bedeuten? Wenn die Geschichte der Menschheit zu Ende geht, wird Gott alle unsere Tränen abwischen. Das ist wunderbar, was die Offenbarung uns sagt. Und schon im Alten Testament können wir die Aussagen. Aber Narben von Jesus bleiben. Nachdem, dass er auferstanden ist und der Auferstehungsliebe bekommen hat, hat er seinen Jüngern Narben gezeigt. Und die werden nicht einfach verschwinden. Die werden in alle Ewigkeit. Warum? Um uns zu zeigen, ich liebe euch in alle Ewigkeit je. So behaltet er seine Narben. Und was löst das alles bei mir aus? Das ist jetzt die ganz entscheidende Frage. Was machen wir mit diesen Aussagen? Alles, was wir heute gehört haben, was wir in den Liedern proklamiert haben, was wir gesungen haben, dem Herrn zugesungen, was wir in den Lesungen gelesen haben und jetzt die paar Gedanken, was löst das bei mir aus? Geht es um die Frage, was hat Jesus für mich da? Was tue ich für ihn? Fragezeichen. Das hat Jesus für mich da, ans Kreuz gegangen. Was tue ich für ihn? Ich will den Gedanken nicht zu fest strapazieren, aber ich denke, das wäre ein falscher Gedanke. Das ist ein Leistungsdenken. Ein falsches Leistungsdenken. Jetzt tue ich abverdienen. Jetzt gebe ich ihm auch etwas zurück. Kann gar nicht. Unmöglich. Es ist alles Gnade. Es ist alles Geschenk vom Herrn. Unmöglich. Nein, es geht nicht um Leistung, es geht um etwas anderes. Es geht darum, auf die Einladung von seiner Liebe mit meiner Liebe zu reagieren. Jesus hat den Petrus gefragt, hast du mich lieb? Das ist alles, was er gefragt hat. Was ist das, das fragt jetzt jeden Einzelnen von uns, bin ich so tief überzogen. Hast du mich lieb? Und aus dem heraus, das haben wir gesagt, ganz klar, das ist nicht einfach ein emotionales Hochgefühl, sondern die Liebe können wir ausdrücken, wenn wir seine Gebote anschauen, wenn wir seine Souveränität beachten, wenn wir das, was ihm so wichtig ist, auch die Nachfolge von Jesus, wo er sagt, wer mir will nachfolgen, soll sein Kreuz auf sich nehmen und sich verleugnen. Das Kreuz auf sich nehmen täglich, sagt Paulus im Epheserbrief. Auf die Liebe reagieren. Und ein Gedanke, der mir noch ganz, ganz wichtig ist. Unsere Welt ist eine geistlich tote Welt, die braucht uns. Wir haben einen Auftrag, der Herr hat uns das gegeben. Das beinhaltet Nachfolge, dass wir in den Versöhnungsdienst hineingehen, wo er uns beauftragt hat. Botschafter sind in seiner Stadt, lasst euch versöhnen mit dem Vater, mit Gott. Und wisst ihr was mich so wichtig dünkt? Die Welt kann das Licht von Jesus nicht sehen, weil der Geist Gottes sie verdürfen, den Blick verdunkelt, vernebelt. Aber der Herr wird erwarten, dass wir sein Licht reflektieren und damit den Menschen die Liebe von Gott oder die Menschen mit der Liebe von Gott in Kontakt bringen. Im Nachfolgen, und ich denke, das ist jetzt vielleicht noch der letzte Gedanke, ein ganz, ganz grosses Anliegen vom Herrn persönlich. Im Nachfolgen, im ähnlicher Werden, Charakter verändern lassen, die Bibel nennt das auch Heiligung, damit Menschen etwas sehen und wissen, was müssten Menschen sehen? Darf ich mal einfach fragen, was müssten Menschen sehen? Also Charakter verändern lassen, damit Menschen es gibt eine ganz wunderbare Aussage in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, wo die Leute gesagt haben, es ist um Petrus, um Johannes, glaube ich, gegangen, haben sie gesagt, wir haben gesehen oder wir haben gewusst, dass die Jünger bei Jesus gewesen sind. Und meine Frage ist, haben wir eine Ausstrahlung? Haben wir einen Abdruck von seinem Wesen? tut sich etwas von seinem Charakter, von seinem Wesen, von seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Grosszügigkeit, allem Denken, tut sich das bei uns abfärben. Das ist Nachfolge. Und das ist das Höchste in unserem Leben. An Lebensqualität, die wir leben können. Wenn wir den Weg gehen mit dem, was wir haben, wir brauchen seinen Geist. Ganz klar. Damit bin ich am Ende von diesen Gedanken. Ich würde vorschlagen, wenn ihr einverstanden seid, es ist doch mir ganz wichtig, dass mir jetzt jeden Einzelnen vielleicht mit dem Herrn noch ein bisschen darüber redet. Ganz persönlich. Mit ihm darüber redet und vielleicht die Frage beantworten, hast du mich lieb? Und er Jesus im Petrus gestellt hat. Wie antworte ich auf das, was wir heute den ganzen Morgen gehört haben? Die gewaltige Rettungsaktion von Jesus aus lauter Liebe und Güte. Und er führt uns weiter. Er wird ja wieder kommen. Er wird uns abholen. Eine Entrückung steht bevor. Und die Frage ist, gehen wir auf dem Weg in dieser Liebesbeziehung mit dem Herrn? Amen. Ich werde dann am Schluss noch mit einem Gebet abschließen. Danke, himmlischer Vater, für dein gnädige Reden. Danke, dass wir dein Wort haben. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen in der Rückschau schauen, was dich das gekostet hat, was du gezahlt hast, was dein Erlösungsplan beinhaltet, Jesus. Wie gross deine Liebe ist, die dich ans Kreuz gedrängt hat, für uns, für jeden Einzelnen von uns da drinnen. Jesus, was für ein Vorrecht haben wir. Dürfen deine Kinder sein versöhnt mit dem Vater. Jesus, du hast das. Den Kontakt hergestellt. Wie du uns lieb hast, wie du mit uns die Ewigkeit verbringen willst. Danke von ganzem Herzen. Du lässt uns ein. Du sagst, kommt alle, wenn ihr mühselig und beladen seid, wenn ihr Not habt, kommt zu mir. Ich will euch Ruhe verschaffen. Ruhe in dieser friedlosen, in dieser dunklen, schwierigen Zeit, orientierungslos, voller Zweifel. Aber du sagst, bei dir ist Ruhe. Bei dir ist Friede. Und du hast gesagt, dein Joch ist sanft und die Last, die du uns aufleihst, ist leicht. Du gehst mit uns, Herr. Das ist unsere Chance, das ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, dass du mit uns gehst. Durch die Zeit, die vor uns liegt, dass wir mit einem frohen Herz den Kopf aufheben, wenn es schwieriger und schwieriger wird, weil unsere Erlösung, die definitive Erlösung auch vom Leib, näher kommt. Herr, ich möchte dir herzlich danken für alles, was wir heute Morgen haben dürfen hören. In deinem Wort, deinen Gedanken, dass du die uns aufbehalten hast und dass wir dir haben dürfen zusingen und bestätigen und proklamieren in den Liedern. Und Herr, wir möchten wirklich einfach dir alle Ehre und dir aus tiefem Herzen für dein grosses Erbarmen danken. Amen.